Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Herzlich willkommen wieder einmal mehr hier im kleinen Sendesaal des RBB hier bei Radio Berlin 88.8. Diesen Mann hier, der gleich auf der Bühne stehen wird, muss man eigentlich in sein Herz schließen. Als Kind so ein Schisser, Angst vor Ärzten, vor allem was weiße Kittel angeht. Und trotzdem oder gerade deshalb ist er selber Arzt geworden. Allerdings zieht er nie einen solchen weißen Kittel an. Er ist Radiologe, hat sein eigenes Institut für Mikrotherapie in Bochum, ist Rückenspezialist, Arzt aus Leidenschaft und Bestsellerautor. Mit seinen etwas anderen Büchern über das Thema gesund bleiben. Turne bis zur Urne, also in Bewegung bleiben, stark durch Magerquark, sich sinnvoll ernähren, lebe mit Herz und Seele, sich am Leben erfreuen. Das ist das Credo, das er hier uns mitgibt. Und er ist im Guinness-Buch der Rekorde, auch eine Überraschung, mit einer Veranstaltung vor 10.000 Kindern. Denn Kindern sind ihm sehr wichtig. Das war sozusagen sein größtes Klassenzimmer der Welt. Er nimmt es sehr ernst damit, schon Kindern beizubringen, wie wichtig ist es ist, Körper, Geist und Seele im Einklang zu halten und das für eine dauernde Gesundheit. Woher ich das alles weiß? Aus dem Promi-Talk unserer Sonntagsabendsendung Popsterne. Marion Hahnel unterhält sich dort mit Schauspielern, Popstars und anderen interessanten Menschen. So hat sie auch ein sehr intensives Gespräch mit Herbert Grönemeyer geführt. Daraus ist wiederum ein sehr intensives Gespräch mit dessen Bruder Dietrich entstanden. Und Marion und er hatten dann auch die Idee für diesen interaktiven Abend hier im kleinen Sendesaal mit Radio Berlin 88.8. Und weil die beiden mittlerweile fast unzertrennlich sind, weil sie ihn schon so oft getroffen hat und so viel über ihn weiß, wird sie unseren Gast hier auch gleich ihnen etwas näher bringen. Begrüßen Sie also jetzt sehr herzlich Marion Hahnel und Professor Dietrich Grönemeyer.
Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Grönemeyer, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Heute renommierter Arzt mit Herz und Seele. Aber als kleiner Junge, da hatten Sie ganz viel Angst vor Ärzten und vor Spritzen.
Und vor Friseuren. Ja, wissen Sie noch, damals, da gab es so Scheren und so Schneiderapparate. Mit denen wurden uns quasi die Haare ausgerissen. Und das war mein erstes traumatisches Ereignis eigentlich mit meinem Körper. Und später habe ich das dann als Kind in der Klinik erlebt. Und die Spritzen wurden ja damals vorne geschliffen. Nicht jede war scharf wie heute. Und das hat schon das eine oder andere Mal ziemlich weh getan.
Und demzufolge wollten Sie dann auch nicht Arzt werden, sondern was ganz anderes früher.
Ja, also Arzt sein konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vor allem kam ich aus einer Familie, in der es viele Ärzte gab, auch in den Generationen davor. Und mit diesem Schissgefühl in der Hose war das für mich eigentlich eine ganz üble Situation. Vor allen Dingen, weil ich zwei Tanten hatte. Die eine war Schulmedizinerin und die andere Naturheilkundlerin. Und meine Großmutter und meine Mutter wussten dann nie, auf welche Seite sie sich schlagen sollten. Und so wurde ich dann erstmal immer zum Röntgen geschleppt, schon als 3- oder 4-Jähriger. Man kann ja heute sagen, deswegen bin ich Radiologe geworden, unter anderem. Das sicherlich nicht. Damals war es so, dass wir, wenn wir geröntgt wurden, in einem dunklen Raum alleine gelassen wurden. Und ich weiß, dass ich so manches Mal geschrien habe, wie am Spieß. Die Eltern durften nicht dabei sein. War eine ziemlich dramatische Situation, ja.
Und als Kind haben Sie sich dann erstmal überlegt, Pastor oder Schreiner zu werden?
Pastor kam später. Ich habe zwar unheimlich gerne Krippenspiel gemacht und am liebsten den Mohr gespielt. Seitdem weiß ich, dass Hautfarbe eigentlich nur ein unterschiedlicher Sonnenschutzfaktor in der Creme ist. Aber ich wollte am Anfang schon Tischler werden, dann Holzbootsbauer. Ich habe sehr viel geschreinert. Ja, dann kam der Wunsch zum Pastor, dann kam der Wunsch zum wirklichen Schiffsbauingenieur auch, wie das so immer ist. Als junger Mensch hat man dann so die verschiedensten Ideen. Mein Vater wollte, dass ich in den Bergbau gehe. Herr mütterlicherseits Medizin, weiß, das Schwatte, so nennen wir das unter Tage im Ruhrgebiet, wurde durch meinen Vater repräsentiert. Und mein Großvater war ja auch Leiter eines Bergwerks, eines Kraftwerks in Ibbenbüren. Ja, und so haben da immer zwei Seelen irgendwo in der Brust geschlagen, aber nicht wirklich, weil ich gesagt habe, ich mache was ganz anderes.
Turne bis zur Urne, das ist ja auch so ein tolles Motto von Ihnen. Und Sie selber haben ja schon als Kind ganz früh geturnt und Sport gemacht mit Ihren Brüdern immer schon zusammen.
Ja, meine Eltern hatten eigentlich das gemacht, was ich auch heute ja vorschlage, wirklich mit den Kindern in den Sportverein gehen, mit den Kindern schwimmen gehen oder Leichtathletik machen oder Fußball spielen. Mein Vater und meine Mutter haben eben da sehr viel gemacht. Meine Mutter war eine sehr gute Turnerin, die lief immer auf den Händen am Strand vor uns her. Und mein Vater hatte bekanntlicherweise nur einen Arm und war ziemlich robust, bis er starb. Und der kam immer und sagte, weg da, und dann Fußball. Ja, und so wurden wir dann unterschiedlich geprägt. Herbert VfL Bochum, ich Borussia Dortmund und meine ersten Stutzen waren schwarz-gelb und Willi, mein Bruder, der war immer im Tor, der war dann schwarz, sah schwarz aus mit den riesen Handschuhen. Da haben wir Fußball gespielt.
Und Sie sind bis heute noch Dortmund-Fan?
Ich bin bis heute Fußball-Fan. Ich sehe gerne ein schönes Spiel, wirklich egal wo. Ich mag das total gerne und ich mache auch nach wie vor, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Gymnastik. Das heißt, also ich mache jeden Morgen meine Übungen, die ich auch im Turnverein schon mit 4, 5 Jahren gelernt habe und empfehle das ja auch, dass man das eben auch selbst tut. Man kann, wenn man das mal gelernt hat, im Grunde nichts falsch machen. Man sollte sich nur daran erinnern, wie so ein Reflex. Und dann macht es auf einmal unheimlich Spaß. Und dann, ja, wenn man es dann durchgeführt hat, fühlt man sich auch im Kopf wohl.
Sie haben mal irgendwo gesagt, Sport und Musik waren so Ihre Lieblingsfächer in der Schule. Und auch Musik haben Sie schon ganz früh zu Hause gemacht. Hausmusik. Wie stellen wir uns denn das vor?
Na, erstmal Kirchenmusik. Also Kömperslied in der Kirche. Denn die Hirten lobeten Seere. Oder wenn man nur singen konnte, na, jetzt zur Weihnachtszeit, nicht, na, vom Himmel hoch, da komme ich her. Oder mein Lieblingslied, geh aus mein Herz und suche Freude. Das war schon so in den Räumen der Kirche ein beeindruckendes Erlebnis. Und dann vor allen Dingen mit allen Menschen zu singen. Und dann in der Schule ging das weiter. Wir, Willi, Herbert und ich, wir haben im Chor gesungen. Ja, es war so, dass wir dann auch anfingen, zu Hause Musik zu machen. Gitarre spielten wir alle. Ich habe Herbert Gitarre spielen beigebracht. Wir spielten, der eine Schlagzeug, der andere spielte Flöte oder Blockflöte. Und so haben wir auch eine Hausband gegründet. Und Herbert ist ja dann in die Öffentlichkeit gegangen und macht tolle Musik und wunderbar. Das war aber nicht unser Ding.
Aber Singen ist ja überhaupt auch ein Zeichen von Lebensfreude, was ja in Ihrer Familie eigentlich, wenn man also Sie und Herbert erlebt, Sie lachen viel, Sie lachen gerne. War das zu Hause auch schon immer so?
Mein Vater ist eine sehr fröhliche Natur gewesen. Meine Mutter eher die Ernstere, die uns auch immer wieder ein Stück weit auf den Boden geholt hat.
Die Vokabeln abgefragt hat.
Ja, sehr, sehr konsequent und Diktate, diese blöden Diktate mit uns geschrieben hat, oh schrecklich. Wir haben dann aber eigentlich gelernt, weil ich bin im Pott groß geworden, im Ruhrgebiet groß geworden, ja, dass der Pförtner genauso wichtig ist wie der Direktor eines Bergwerks. Und mein Vater war zu allen nett und alle spielten eine wichtige Rolle, das habe ich ganz früh gelernt. Und wir haben auf der Straße alle zusammen Fußball gespielt, gemischt, durch die Bank und da gab es nicht die da oben und die da unten, sondern es war das Ruhrgebiet, was eben angepackt hat. Ja, dieses Wirtschaftswunder im Ruhrgebiet und Kohle und Stahl einfach zu entwickeln und bei dieser Fröhlichkeit hat man, oder habe ich später erfahren für mich, wie toll es sein kann, wenn man im Grunde im Herzen seine Fröhlichkeit bewahrt oder wiederentdeckt, weil man dann auch ganz schwere Schicksalsschläge wegpacken kann und dann, wie mein Vater, dann eben auch 87 Jahre alt werden kann. Mit Bewusstsein bis kurz vor seinem Tod.
Sehr aktiv. Lachen ist die beste Medizin.
Lachen und Selbstbewusstsein ist die beste Medizin, ja.
Nach dem Abi haben Sie dann erstmal Romanistik und Sinologie studiert, also Chinesisch. Das ist eine ungewöhnliche Kombination.
Ich habe Chinesisch studiert, weil ich damals gedacht habe, China wird mal kommen. Und ich erinnere mich an die Auseinandersetzung mit meinem Schwiegervater damals, der hat gesagt, du bist doch ein Roter, das ist doch, du kannst doch jetzt nicht für China plädieren und Sinologie ist das allerletzte. Ich habe gesagt, das wird passieren. Und ich habe ihm ein Buch geschenkt, das weiß ich noch, so mit 23. Wenn China sich erhebt, bebt die Welt. Und dann hat er 2 Jahre nicht mehr mit mir geredet. Ich habe dann allerdings Chinesisch nicht zu Ende studiert, sondern ich habe einen Studienplatz in Medizin bekommen und bin dann nach Kiel gegangen und habe in Kiel Medizin studiert.
Aber gab es denn irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, jetzt werde ich Arzt?
Während des Sinologiestudiums und gekoppelt während einer schmerzhaften Operation. Ich Schisser, Mandeln rausgenommen, mit Vollnarkose natürlich, Scheidewand, Nasenscheidewand korrigiert, auch in Vollnarkose, Tampons da drin ganz oben. Natürlich ohne Vollnarkose, Tampons entfernt. Gigantischer Schmerz. Ich hätte am liebsten dem Arzt eine wirklich geschossen und habe dann gesagt, jetzt wirst du Arzt. Ich helfe mit, dass die Eingriffe schmerzarmer werden und kleiner werden und vor allen Dingen auch mehr zugewandt. Mich hat ja keiner, der hat mich ja nicht informiert, was er da tut. Er hat gesagt, machen Sie mal die Nase hoch und griff da rein und zack, wurde das Tampon rausgezogen. Ich finde das keine Art von Medizin. Man muss einen Menschen führen. Man muss ihm Zeit geben, muss Angst nehmen durchs Gespräch und rausfinden, was ist das eigentlich für ein Mensch? Ja, und viele sind einfach verängstigt und mehr Männer als Frauen, Entschuldigung. Und da muss ich mir einfach Zeit nehmen, beziehungsweise es rausfinden im Gespräch, wie ist eigentlich die Stimmung? Und wenn da einer steht und im Grunde so tut, als wenn er keine Angst hat, dann muss man trotzdem fühlen, dass das vielleicht gerade der größte Schisser ist.
Sie sind ja Rückenspezialist, wenn ich jetzt zu Ihnen käme und sagen würde, ich habe Rücken, um mal mit HPK-Gelenk zu sprechen. Wohin würden Sie mich dann schicken? Zum Orthopäden, zum Psychiater? oder zum Sport?
Ich würde Sie als allererstes kurz fragen, was haben Sie für Probleme? Wenn es keine ausstrahlenden Schmerzen gibt in Arme und Beine, würde ich sagen, bewegen, Wärme unter die Dusche, heiße Dusche und unter der Dusche stretchen und bewegen. Wenn es nicht aufhört, würde ich immer einen Osteopathen, also jemand, der manualtherapeutisch oder Manualtherapeuten, der vorsichtig guckt, wo sind die Verspannungen der Muskulatur, wie sieht das aus mit den Sehnen, würde ich erstmal einen solchen Therapeuten oder Therapeutin mit einbeziehen und dann eigentlich erst die ärztliche Intervention. Also immer vom Leichten nach Schweren, so wenig wie möglich, so viel wie gerade nötig. So, das ist eins meiner wichtigen Leitsätze. Und ja, so finde ich, macht Medizin Sinn und macht vor allen Dingen unglaublich viel Spaß, im Netzwerk zu behandeln.
Sie haben ja so tolle Slogans wie Turne bis zur Urne oder Stark durch Magerquark. Wo fallen Ihnen solche Slogans ein? Unter der Dusche oder am Schreibtisch oder beim Joggen?
Wie kommt man auf sowas? Am meisten eigentlich beim Laufen. Ja, der Kopf wird frei, wenn man, kennen Sie wahrscheinlich auch, ne? Man läuft und oder geht schön im Wald spazieren und ne, ist alles geht weg, der Kopf wird leer und dann fällt auf einmal sowas an. Zum Beispiel der kleine Medikus, die kleine Figur, die ich entwickelt habe für Kinder. Ein Junge, ne, kleinwüchsig, 13 Jahre alt, der durch Zufall geschrumpft wird und dann mit einem U-Boot durch den Körper fliegt und dort riesige Abenteuer erlebt und die Schönheit des menschlichen Körpers erfasst und ganz viel mit dem Körper lernt, den kleinen Medikus. Den habe ich unter der Dusche, kam der mir in den Kopf. Und zwar war ich hier oben verspannt nach dem Sport, dann habe ich mich so an die Wand gelehnt, Dusche schön auf dem Rücken, heiße Dusche und auf einmal das wusste ich, ach, der kleine Medikus heißt Nanolino, geht jedem so. Ich denke, wenn man mal im Moment mal Ruhe findet in unserer heutigen Zeit. Jeder, der Ruhe findet, macht auf einmal Erkenntnisse, von denen ich glaubte, dass sie in seinem Kopf hier waren.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Herr Professor Grönemeyer, wir freuen uns sehr auf Ihren interaktiven Abend. Mit Herz und Seele den Rücken stärken. Bitte schön.
Es schmilzt uns. Es blutet, es lacht uns im Leibe. Wir tragen es auf der Zunge, wir schütten es aus, wir machen ihm Luft, wir grüßen von ihm, wir essen es in der Speak. Es ist steinern, es ist weich, golden, hart, brennend, gespickt, halb, leicht, tief, gut oder schwer, gebraten, gebrochen, erweitert, verfettet. Wir bringen etwas darüber und tragen etwas darunter. Wir legen die Hand darauf. Wir schließen etwas darin ein. Wir drücken etwas daran. Wir nehmen uns etwas dazu. Wir haben etwas darauf. Wir hängen es an etwas hin. Es hat Klappen, Blätter und Damen im Gartenspiel. Es hat Fehler, Schläge, Gründe, Beutel und Gruben, Anfälle, Kammern und Lüste. Wir lassen uns etwas daran wachsen und etwas daran schneiden und etwas daran greifen. Ein Stein fällt uns davon herunter. Wir machen eine Mördergrube daraus. Wir, Sie, haben es an dem rechten Fleck. Guten Abend, meine Damen und Herren. Viel schöner kann man es gar nicht ausdrücken, wie Hans Magnus Enzensberger in seinem Gedicht Innenleben. Unsere Sprache ist voller herzbetonter Wohlklänge, aber auch so in uns verankert, dass sie wunderbar psychosomatische Zusammenhänge aufzeigt. Es bedrückt uns das Herz. Wir bekommen Herzflimmern vor Liebe oder vor Druck. Unser Herz steht offen und wir grüßen herzlich. Keine Sprache der Welt scheint so wortreich zu sein, wie wir es mitbekommen haben seit der Romantik, seit Novalis, seit Heine in Bezug auf unser Herz. Und es gibt eine amerikanische Wissenschaftlerin, die sagt, das ist euer Problem, ihr Deutschen. Deswegen seid ihr Weltmeister im Herzkatheterisieren. Und in der Tat, in Deutschland werden die meisten Herzkatheter durchgeführt, weil wir im Grunde mit allem, was wir tun, einfach unser Herz in Verbindung bringen und wir ein weiteres Problem haben, dass dort, wo es nötig wäre, unsere Sprache eben keine Begrifflichkeit hat. Das ist doch interessant, keine Begrifflichkeit. Nämlich bei Stress. Denken Sie mal daran, heute, als Sie gefragt haben, wie geht es? Boah, unglaublicher Stress. Ach, ich stehe so unter Stress. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Der Stress, meine Damen und Herren, hat zwei Aspekte und die sind ganz wichtig zu begreifen und das haben schon die alten Kulturen erfasst. Stress kann gut sein, der sogenannte Eustress, oder er kann schlecht sein, der Distress. So, der Distress ist dann, wenn man im 100-Meter-Lauf gewinnen will, im Block hängen bleibt, weil man Angst hat zu gewinnen. Und Eustress ist das, was Menschen tun, wenn nach einem Erdbeben, nach kriegerischen Auseinandersetzen, nach Verlust von Familie, Freunden, Heimat, man trotzdem wieder anfängt, mit Freude und Begeisterung aufzubauen. Wenn aber alles Stress ist, so wie wir es in unserer Sprache formulieren, dann passiert schon in der Tat Folgendes. Die Last drückt uns auf den Schultern. Wir fühlen uns gestresst. Wir merken gar nicht, ist das jetzt nur eine Belastung oder ist das nicht eine tolle Herausforderung, die du jetzt begeistert annehmen musst. Und unsere Schultern werden eng genommen. Wir gehen in eine Verteidigungshaltung. Wir wehren ab. Wir fangen an zu boxen. Der Körper stellt sich darauf ein, wegzuspringen. Er überschüttet den Körper mit Adrenalin. Adrenalin führt dazu, dass das Herz pumpt wie wild, dass der Blutdruck hochgeht und dass dann im Grunde wir wegspringen müssten oder uns verteidigen müssten. Wir tun es nicht und wir bleiben hängen. Wir bleiben hängen eigentlich in der Situation, wo wir eigentlich uns lösen müssten, den Blutzucker, der bereitgestellt wird, damit die Zellen voller Energie gepumpt werden, abbauen, damit nicht danach eben Krankheiten entstehen, wie eben chronischer Bluthochdruck oder wie die Arteriosklerose, die Verkalkung des Gefäßes oder viele andere Dinge mehr. Und wir wissen heute, dass dieser Stress eben dem einen aufs Herz schlagen kann und wenn er fröhlich ist, kann er das Herz befreien, dem anderen bricht es das Kreuz, der dritte hat es im Nacken, dem vierten schlägt es auf den Magen und dem fünften zieht es die Knie weg. Wunderbar, unsere Sprache. Ja, es zeigt eigentlich die Zusammenhänge, die die Medizin längst gar nicht mehr vor Augen hat, weil wir im Grunde in der Medizin heute den Körper unterhalb des Kopfes abschneiden und im Grunde uns nicht auseinandersetzen in dieser kurzen Zeit, die wir beim Arzt sind, nach 18 Sekunden unterbrochen werden, nach 7 Minuten wieder draußen sind aus der Praxis, 50% vergessen haben, was sie eigentlich haben oder welches Medikament sie nehmen müssen und welche Nebenwirkungen sie solche Medikamente haben. In dieser kurzlebigen Zeit behandeln wir eigentlich nur den Körper, obwohl eben ganz viele Dinge eben zwischen Körper und dem Geist zusammenhängen, also dem Denkenden und Fühlenden in uns. Und dann gibt es dann noch die Seele, diese ominöse Seele, von der Heinrich Böll sagt, das ist der dünne Faden, mit dem wir da oben aufgehängt sind im Weltall, mit dem wir uns alle spüren, mit dem wir in Verbindung sind mit allen Tieren, mit allen Pflanzen, mit der belebten, mit der unbelebten Natur, möglicherweise auch mit unserem Schöpfer, mit einer Energie, die uns alle verbindet. Und diese Seele, meine Damen und Herren, diese Seele, das ist so interessant, diese Seele haben im Grunde alle Kulturen mit dem Herzen verortet. Die Seele im Herzen. Die Philosophen, selbst die aufgeklärten Philosophen wie Kant, haben gesagt, das Herz steuert die Vernunft. Die Religionen haben uns im Grunde mit dem Herzen konfrontiert und der Seele. Bei den Buddhisten lebt Buddha und wohnt Buddha im Herzen. Bei den Hindus ist das ganze Weltall im Herzen verortet. In der christlichen Religion hat laut Augustinus beispielsweise Gott mit seinem Licht das Herz erfüllt. Und alte Kulturen, wie beispielsweise die Indianer im Mato Grosso in Brasilien, hatten sogar zwei Worte für das Herz, nämlich ein Wort für mein Herz, das finde ich so toll, und ein Wort für dein Herz. Ich, du, wir. Also dieses Gefühl schon in der frühen Menschheitsgeschichte angelegt und, seien wir mal ehrlich, zumindest ich fühle auch meine Seele im Herzen, obwohl ich weiß, dass ich ein Gehirn habe und im Gehirn heute viele Prozesse und ganz wichtige Prozesse ablaufen. Ich denke nicht mehr wie vor 2000 Jahren, dass das da oben eine Müllhalde ist, dass dieser Wackelputtig da oben einfach nur was ist, wo einfach die ganzen schlechten Stoffe reingeschmissen werden, sondern für mich erfüllt mich selbst die ganze Seele. Und Sie sehen hier eines der allerersten Bilder, die gezeichnet wurden in der Höhle von Pindal in Spanien, wo das Herz in einem Mammut als zentrales Organ dargestellt wurde. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wahre bleibt dem Auge verborgen, hat Saint-Exupéry formuliert. Aber auch die alten Chinesen wussten das schon und haben gesagt, Herz, Seele und Augen, das gehört zusammen und das Herz steuert. Gucken wir zu den Ägyptern. Da wurde das Herz, wenn man gestorben war, vom Totenrichter Osiris gewogen. Man mumifizierte die Menschen und nahm eben auch sehr häufig das Herz heraus, um rauszufinden, ob das Herz schwer beladen ist von Rechtschaffenheit. Und wenn es für Unrechenschaft bewertet wurde, dann wurde es der Mensch in die Unterwelt geschickt. Wir kennen das in unserer Kultur von Chopin, ja, dessen Herz ja in Prag begraben liegt und sein Körper in Père Lachaise auf dem Friedhof in Paris. So, aber dieses Herz ist das, was uns ständig formt, was uns ständig drückt, was uns belebt. Und ich will Ihnen das einmal mal zeigen, ja, wie Sie selbst Ihr Herz spüren können, beziehungsweise Ihre Haltung, wie Sie das Herz beeinflusst und den Körper insgesamt. Setzen Sie sich mal vorne hin auf den Stuhl. Alle mal vorne hinsetzen. So, jetzt machen wir einfach mal den Haltungstest. Jetzt merken Sie, wie Eustress und Distress, positive und negative Haltung, eigentlich Ihr Inneres beeinflussen. Und Sie werden morgen erleben, dass Sie das immer mal wieder machen, diese Übung, wenn Sie sich schlecht fühlen. Jetzt lassen Sie mal die Schultern fallen. Sehen Sie, wie der Kopf runterfällt, wie die Lippen nach unten gehen. Und jetzt nehmen Sie einfach mal die Schultern zurück, Brust raus, sieht nicht nur bei Frauen schöner aus. Und achten Sie mal auf Ihren Mund. Gucken Sie mal auf Ihren Mund, wie der Mundwinkel nach oben geht und wie Sie sich auf einmal besser fühlen. Nochmal runter, mehr die politische Haltung und jetzt aufrecht durchs Leben, Schultern zurück und ran. Ärmel hoch und ran, so sagen wir im Ruhrgebiet. Und jetzt, ne, jeder Einzelne verändert sein Leben und nimmt die schwere Situation auf seine Schultern und löst es auch. Das heißt, Sie können selbst, dürfen sich wieder entspannt hinlegen, zurücklegen. Ist übrigens eine ganz wichtige Position. Wir lernen ja alle, und ich habe das auch in der Schule gelernt und bei meinem Vater, aufrecht sitzen, Hände auf den Tisch, nicht wackeln, weder am Tisch noch in der Schule. Ich war der größte Zappel, Philipp, ich würde heute voll unter nicht heute mehr, aber vielleicht auch, aber als Kind wahrscheinlich hätte ich das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und würde unter Ritalin oder was gestellt. Wir wissen heute, durch neueste Studien, die gerade in der letzten Woche durch die Presse gingen, dass Kinder diese Bewegung brauchen. Die brauchen die Bewegung, damit sich das Hirn entwickelt. Und deswegen ist der Zappelphilipp überhaupt nicht schlimm, sondern man muss rausfinden, warum wird gezappelt. Und in den Schulen heißt das, ich plädiere dafür, dass eine Stunde Sport an jeder deutschen Schule eingeführt wird. Eine Stunde Sport, dass es die bewegte Schule gibt mit Bewegungspausen, dass jeden Tag sowas passiert. Und da muss man genau eigentlich die Kinder beobachten, die anfangen zu zappeln. Das sind häufig diejenigen, die gerade einen unglaublichen Prozess im Gehirn durchleben. Und die muss ich fördern, die muss ich dann mal aufstehen lassen, mal ein Gedicht rezitieren lassen oder mal springen lassen. Eins und eins ist zwei. Also man kann verschiedene Übungen machen, um die Kinder einfach in der Bewegung zu halten. Und dann eben diese eine Stunde Sport an jedem Tag an jeder deutschen Schule. Meine Forderung, wenn Sie sagen, die armen Lehrer, in der Tat, ich leide wirklich mit den Lehrern. Das ist eine fatale Situation, in denen Lehrer heute auch arbeiten müssen. Auf einer Seite ist es ein ganz toller Beruf. Wir könnten die Lehrer unterstützen, wenn die Vereine in den Schulen den Sportunterricht übernehmen würden. Junge Talente reinbringen würden, die Jungs auch und Mädels motivieren. Ja, die orientieren sich ja lieber nicht an so Gruftis wie uns, sondern eben an jungen Menschen. Und gleichzeitig, wenn man dann mit seiner Familie auch im Verein mitmacht, dann würde man auf einmal Kinder, Eltern und Lehrer zusammenbringen, was normalerweise gar nicht funktioniert. So, und da können Sie zu Hause wütend sein und sich darüber den Kopf zerbrechen, wie Sie es hinkriegen. Ich glaube, ein Mittel ist erstens, in den Verein zu gehen und zu gucken, wo kann ich mich eigentlich hier sportlich engagieren und dann vielleicht auch inhaltlich, wo kann ich die Brücken schlagen, auch ehrenamtlich zu den Schulen, wo kann ich als Ingenieur helfen, auch im Unterricht teilzunehmen und so Brücken zu schlagen, wenn ich ein guter Sportler bin oder den Schularzt in den Schulen wieder einführen, der da drauf hinarbeitet. Und gleichzeitig den Kindern auch Hilfsmittel mitgeben, wenn sie morgens unterzuckert in die Schule kommen, denn jedes dritte Kind in Deutschland frühstückt nicht mehr. Das heißt, es ist doch völlig klar, dass die aggressiv werden und unruhig werden. Also muss ich denen was zu essen bieten. Die Schulen müssen eigentlich sich darauf vorbereiten, wirklich das Essen einzuführen und nicht nur ein Gesetz erlassen, jedes Kind kriegt einen Apfel, sondern bewusst das Schulsystem ändern und dann auf der anderen Seite mit den Kindern essen, dann aktiv werden, damit der Adrenalinspiegel runterkommt und dann kann man in Ruhe und auch mit klarem Kopf Unterricht machen. Und Sie könnten den Kindern, für sich selbst und den Kindern auch, was mitgeben, was Unruhe wegbringt. Oder wenn Sie sich geärgert haben, ist es doch wichtig, erstmal im Kopf klarzukommen, nicht das Problem zu lösen, sondern einfach den Körper runterzubringen, das aggressiv machende oder nervös machende Adrenalin wegbekommen. Dazu gibt es eine ganz einfache Übung für Sie selbst, aber Sie können das eben auch mit den Kindern in Zukunft machen oder die Lehrer motivieren, dieses zu tun oder im Sportverein Dritte davon motivieren. Stellen Sie einmal auf, bitte. So, jetzt haben Sie sich total geärgert. Ja, stellen Sie sich vor. Jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie ein Kissen unter den Füßen haben. Das sollten Sie tun zu Hause. Das sollte man auch in der Schule haben. Eigentlich so. Es gibt ja mittlerweile wunderbare Trainingskissen, so ganz weiche, mit denen man viele andere schöne Dinge im Sport machen kann, auch in den Pausen, auch in den Bewegungspausen. Und jetzt treten Sie einfach mal auf der Stelle. Ja, merken Sie schon, Mensch, das macht Spaß. So, jetzt sind Sie aber immer noch verspannt und sagen, so ein Scheiß, hab mich so geärgert. Boah, und jetzt hauen Sie mal so richtig rein, in die Vollen. So, es muss mehr knallen, komm. Zang, 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 zang. So, das machen Sie jetzt 5 Minuten und ich komme dann wieder. Setzen Sie sich bitte. Aber das ist eine wunderbare Übung, um erstmal Kraft zu tanken, ohne draußen rumzulaufen, ohne irgendwas zu machen, was Ihnen angeboten wird, sondern einfach hilf dir selbst durch ganz einfache Mittel. So, jetzt fangen Sie an zu pusten. Ist auch gut so. 50% unserer Kinder kommen nicht mehr aus der Puste am Tag. Erschreckend. 80% der Kinder sind nicht mehr in der Lage, eine Minute auf einem Bein zu stehen. 80% zwischen 3 und 17 Jahren. Nicht die Kleinen. Wir haben eine Zunahme von Blutdruckerkrankungen. 20 Millionen Menschen mit erhöhtem Blutdruck, also einem Blutdruck, der über 140. Das ist der Wert, wenn der Muskel sich zusammenzieht und den man hier in der Armbeuge oder am Handgelenk misst. Und die Diastole wenn das Herz erschlafft. Also das ist der untere Wert, der Wert 90. Wird immer noch gemessen im Millimeter Quecksilbersäule, weil früher, erinnern Sie sich, die Ärzte immer hier so eine Säule stehen hatten, so ein Statussymbol, haben sie gemessen und dann hast du da drauf geguckt und gesagt, boah, kritisch. Es ist aber kritisch. 20 Millionen Menschen in unserem Staat haben erhöhten Blutdruck. 50-80% nehmen ihre Medikamente nicht. 50-80% oder nur vorübergehend, weil der Blutdruck, den fühlt man ja nicht. Und dann geht man wieder messen und sagt, ist ja alles normal, kann ich die Medikamente wieder absetzen. Nein, die Hälfte aller Herzinfarkte und 2/3 aller Schlaganfälle sind auf erhöhten Blutdruck zurückzuführen. Ein Problem. Hatte vorhin gesagt, 18 Sekunden werden sie unterbrochen. 50% der Menschen haben vergessen, was sie haben, geschweige denn, welches Medikament sie nehmen müssen und warum. Sind zu Hause, gucken auf den Beipackzettel. Erschütterung macht sich breit. Sie lesen als erstes, vor allen Dingen Männer, Libidoverlust bei Herzmedikationen. Ja, wer hätte denn schon gerne Libidoverlust? Also Angst, die Sexualität könnte nicht mehr funktionieren. Und jetzt kommt das Problem der Männer. Frauen würden dann eher mit dem Arzt reden. Männer reden dann nicht darüber, eher legen das Medikament weg und merken überhaupt nicht, dass sie möglicherweise dramatisch belastet sind durch den erhöhten Blutdruck. Heute heißt es, sie müssen Medikamente so lange nehmen, bis der Arzt sagt, bitte runter. Und sie müssen so lange auch Sport machen, die Ernährung umstellen. Komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja, solange einfach auch das empfohlen wird. Aber der Beipackzettel ist ganz wichtig, weil sie müssen lernen, dass im Beipackzettel eigentlich das drinsteht, wovor die Pharmaindustrie sich juristisch schützt. Und wenn nur ein einziges Mal eine Nebenwirkung aufgetreten ist, dann steht die im Beipackzettel und häufig ganz vorne. Und dann denken Sie, wenn es vorne schon anfängt, weg und Medikamente nicht essen. Nein, Beipackzettel sind ganz wichtig. Beipackzettel zeigen auch an, welche Nebenwirkungen entstehen können. Oder ein anderes Phänomen, wenn man Medikamente nimmt, bitte keine Pampelmusen, keine Grapefruit, weil die Wirkung des Medikaments toxisch erhöht wird. Das heißt, auf einmal ist die Dosis viel höher, deswegen sollten alle, vor allen Dingen Herzpatienten, Tumorpatienten, auch Schmerzpatienten, sollten eben keine Grapefruit essen, auch wenn sie ja sonst so gesund machend sein könnten. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Brücke vom Herzen für mich zur Wirbelsäule. Wir haben das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir eben in der Psychosomatik, also der Verbindung zwischen unserem Fühlen und Denken und dem Körper, wenn wir unter Stress geraten, es nicht lösen, im Grunde auch die Wirbelsäule belasten oder das Herz. Hier habe ich Ihnen das Herz mitgebracht. Ja, 4 Kammern, die rechte und die linke Kammer. Hier wird das sauerstoffreiche Blut über die Hauptschlagader in den Körper gepumpt. Hier wird das Kohlendioxidreiche Blut, die Schlacken aus dem Körper über die Lungen abgeatmet. Das sind die beiden Vorhöfe und das ist die Herzscheidewand. So, und wenn Sie unter Last kommen, dann kann es sein, und deswegen ist es so wichtig, mit dem Arzt zu reden, vor allen Dingen meine Empfehlung, 3 Fragen mitnehmen zu jedem Arztbesuch und sagen, die 3 Fragen lasse ich mir erstmal beantworten, bevor ich weggehe, kann dazu führen, dass das Herz eben, weil man erregt ist und chronisch erregt ist, eben mehr als 60-80 Mal in der Minute schlägt. 100.000 Mal am Tag, 3,5 Milliarden Mal in 80 Jahren. Unglaublich kräftig dieses Herz. Ja, es kann aber auch falsch schlagen. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Ich hatte eine Herzmuskelentzündung vor 15 Jahren, habe 4-3 Monate im Bett gelegen, habe den Anweisungen meiner Ärzte und ich habe mich nicht selbst therapiert Folge geleistet und bin heute wieder voll fit und voll gesund. Ich bekam Vorhofflimmern, das heißt, das Herz schlug in alle Richtungen über 100 Mal. Ich fühlte ein weiches Gefühl, der Kopf war nicht mehr klar und ich wusste auch als Arzt, dass ich im Grunde zu denjenigen gehöre, die vor einer Herztransplantation stehen oder dessen Herz im nächsten Moment stillstehen kann. Das wusste ich. Und ich habe versucht, mich selbst ruhig zu machen, runterzubeamen und habe eben gelernt, in dieser Phase, was es bedeutet, sich für sich selbst einsetzen, sich selbst als wichtig zu nehmen, erstmal als Wichtigstes im ersten Moment, um dann aus diesem Selbstbewusstsein heraus eben auch für die anderen Menschen agieren zu können. Also liebe dich selbst, kümmere dich um dein eigenes Herz, dann um das Herz der anderen und dann gemeinsam gestalten. Und ich habe in der Zeit angefangen, ein Stück weit Ruhe zu finden durch Musik, durch Nachdenken, durch viele Dinge, die für mich wichtig waren und konnte diese Erkrankung überwinden. Wusste aber auch, wenn ich nicht auf mein Herz höre, und jeder sollte auf sein Herz hören und jeder wird auch was anderes machen, wenn ich nicht auf mein Herz höre, dann kann es sein, dass auch andere Organe betroffen sind, auf einmal zum Beispiel man Rückenschmerzen kriegt, weil man angespannt ist, weil die Wirbelsäule zusammengedrückt wird, weil die Bandscheibe rausgedrückt wird, weil die kleinen Gelenke reagieren. Und für Sie ganz wichtig, die Wirbelsäule besteht eben nicht nur aus Bandscheibe, Knochen und kleinen Gelenken, sondern sie steht zu 80% eben auch gerade durch Rückenmuskulatur, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber Veränderungen, Verspannungen der Wirbelsäule können auch beispielsweise Empfindungen auslösen, die wie eine Blinddarmentzündung, die wie eine Gebärmutterentzündung imponieren, die das Herz betreffen, weil der Schmerz von der Brustwirbelsäule ins Herz hineinstrahlt, oder man auch Schluckstörungen bekommen kann. Auf der einen Seite durch psychischen Druck, auf der anderen Seite dadurch, dass die Wirbelsäule sich so zusammenzieht, dass im Grunde die Nerven an der Wirbelsäule eben beeinträchtigt werden.
Verfolgt man jeden Muskel durch ein Bündel von starken biegsamen Fasern namens Bänder zu seinem Ansatz, so stößt man auf eines der bemerkenswertesten Baumaterialien der Welt: Knochen. Etwa 200 dieser Wunderwerke sind im ganzen Körper verteilt. Sie sind stark genug, um bis zum 20-fachen unseres Körpergewichts zu tragen, zugleich aber leicht genug, um wenigstens für kurze Zeit die Schwerkraft zu überwinden, und biegsam genug, um Stöße aller Art zu verkraften. Sie sind so miteinander verbunden, dass sie uns eine nahezu unendliche Vielfalt an Bewegungen erlauben. Knochen machen 15% unseres Körpergewichtes aus und geben uns unsere Form. So würden wir ohne sie aussehen.
Wie ein Bettlaken. Ja, ganz platt. Nur die Knochen, keine Haltung. Ist das nicht wunderbar, dieser Film? Ich habe die Erlaubnis bekommen von National Geographic, ihn zu zeigen. Und ich finde es einer der dollsten Filme, die es überhaupt gibt, um zu zeigen, wie wichtig eigentlich die Muskulatur im Körper ist. Und eins werden Sie ab heute nicht mehr vergessen, dass 80% aller Rückenschmerzen durch verspannte Muskulatur kommt. Nicht durch den Bandscheibenvorfall. Unsere Medizin ist aber ausgerichtet, nur auf die Bandscheiben zu operieren. Muss auch. Wenn der Bandscheibenvorfall rausgefallen ist, groß, die Nerven lähmt oder chronische Schmerzen entstehen oder Wirbelkörper, die man mit Stabilisierungsaktivitäten der Muskulatur nicht so hinbekommt, dass der Wirbelkörper immer weggleitet, der sogenannte Gleitwirbel, da muss man operieren. Oder wenn innen die Wirbelsäule eingeengt ist und die Nervenbahn, hier das Rückenmark, so eingeengt wird, dass man von einer Spinalkanalstenose redet, ja, dann muss man operieren. Aber in der Regel, und das gilt vor allen Dingen in der Vorsorge, in der Regel ist Rückenschmerz eigentlich was zu unserem Leben gehört. Und wenn man nur diesen Zusammenhang zwischen Körper und Geist mal begreift, eben das Angespanntsein, wenn man unter Druck bei der Arbeit ist, immer in der falschen Position sitzt oder man gemobbt wird oder gerade einen lieben Menschen verloren hat und man kommt nicht raus aus dieser Haltung, ja, dann kann auch die Bandscheibe rausgedrückt werden. Ja, aber als allererstes verspannt erstmal die Muskulatur. Deswegen ist das Wichtigste für Sie, sowohl in der Vorsorge als auch in der Therapie, als auch in der Nachsorge, bewegen, bewegen, nochmal bewegen. Und deswegen habe ich diesen bisschen komisch anmutenden Satz, Turne bis zur Urne, geprägt. Ja? Vom Babyschwimmen bis Jopi Heesters, 108 Jahre alt geworden. Die Großmutter von Frau Hanel wird 110 dieses Jahr, älteste Frau Deutschlands. Hat einen Vorteil, sie war in ihrem Leben nur zweimal beim Arzt. So viel zur Prävention. Und hat erstmal auf ihr Herz gehört. Hat erstmal darauf gehört, was ist für mein Leben eigentlich wichtig. Und für mich eigentlich wichtig, dass man begreift, woraus besteht die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule besteht eben 80% Muskulatur in Bezug auf den Schmerzen. 80% des Schmerzens wird eben durch Muskulatur ausgelöst. 10% durch diese kleinen Gelenke, mit denen wir uns vor und zurück bewegen und seitwärts den Kopf drehen und solche Dinge machen. Und auf der anderen Seite nur 3-5% durch eine vorgefallene Bandscheibe. So, und wenn Sie jetzt morgens aufstehen aus dem Bett, und das ist bei der einen und dem anderen sicherlich schon so, Sie kommen raus und sagen, boah, meine Hüfte. Meine Damen und Herren, die Hüfte liegt hier, da vorne. Und das sollten Sie mal prüfen. Hier hinten liegt das Kreuzdarmbeingelenk, das Sakrileggelenk, Iliosakralgelenk. Ja, in der Umgangssprache Sakrileg, aber Iliosakralgelenk oder Kreuzdarmbeingelenk. Und um rauszufinden, ob das blockiert ist, zeige ich Ihnen eine Übung. Setzen Sie sich mal vorne auf den Stuhl. Ne? Sie kommen aus dem Bett, Sie humpeln, haben einen Schmerz hier oben im Gesäß, nicht vorne an der Hüfte, strahlt teilweise aus bis in die Wade. Und Sie kommen nicht voran und sagen, boah, zum Arzt, Bandscheibe, und denken, morgen operiert, übermorgen querschnittsgelähmt, meine Bandscheibe. Nein, es ist eine Blockade des Kreuzdarmbeingelenks. Und das können Sie jetzt ausprobieren, indem Sie einfach mal das rechte Bein auf das linke Knie legen. Einfach so. Und jetzt mal ganz gerade sitzen, Augen geradeaus, schön strecken. Und jetzt drücken Sie einfach mal ganz langsam, für diejenigen, die Ihnen Schmerzen führen, langsam das Knie runter und strecken den Kopf hoch. Wenn Sie Hüftprobleme haben, lassen Sie es. Oder wenn Sie nicht haben, auch dann gibt es hier hinten eine Blockade. Also Sie kriegen damit raus. Machen Sie es nochmal und jetzt lockern Sie. Runterdrücken, gerade strecken. Wenn es hier schmerzt, haben Sie eine Blockade im Kreuzdarmgelenk, also da, wo das Becken unten an die Wirbelsäule geht. Und Sie können so es rausfinden, aber jetzt können Sie auf jeder Parkbank oder im Flughafen diese Übung machen und sich selbst helfen. Oder am besten unter der Dusche, stellen Sie einen Stuhl unter die Dusche, setzen Sie sich so hin, ne, Knie, als wenn Sie die Knie übereinander schlagen. Ja, vorne den Knöchel aufs rechte Knie, Knie runterdrücken und dann nach hinten spüren. 1-2 Sekunden einatmen, locker lassen. So finden Sie es raus und so können Sie sich auch selbst therapieren. Also, es gibt die Bandscheiben, es gibt die kleinen Wirbelgelenke, hinten am Rücken die Muskulatur, aber auch die Muskulatur aus dem Bauchraum kommen in die Oberschenkel hineinstrahlend. Da sitzt der sogenannte Filetmuskel und dann das Rückenmark und aus jeder Höhe der verschiedenen Ebenen der Wirbelsäule kommt eben ein sogenannter Segmentnerv raus, der die Muskulatur aktiviert. Und die kleinen Schmerznerven, diese hier, die machen häufig wirklich Probleme und die kann man lösen mit Wärme, mit Akupunktur, mit Massage, mit Injektion von Lokalanästhetikum, aber immer wieder im Dehnen oder auch im Stretchen. Setzen Sie sich nochmal vorne hin. Ich habe jetzt hier die Lendenwirbelsäule gezeigt, aber es gibt auch sowas hier oben an den Armen. Ja, jetzt haben Sie den ganzen Tag im Büro gesessen, vorm Computer gesessen, ne, in dieser Haltung. Meistens den Schirm auch noch so, anstatt auf Augenhöhe. Alles verspannt hier. Ersten Tipp, den ich Ihnen geben will, das Telefon weit wegstellen. Zumindest auf dem Schreibtisch so, jetzt machen Sie mal, dass Sie weit nach vorne greifen. Und richtig so greifen, dass es hier schön spannt. Sie stretchen jetzt wunderbar die Arme. Sie müssen nicht in den Turnverein gehen, Sie können es selbst machen. Und jetzt heben Sie hoch und können telefonieren. Übrigens wussten Sie, dass man, wenn man telefoniert, 8 Minuten braucht, um aus seinen Gedanken wieder in seinen Gedanken hineinzukommen, den man gerade vorher gehabt hat. Man ist sofort in einer anderen Welt, deswegen immer überlegen, wie häufig man telefoniert und vor allem im Mobiltelefon. Also nochmal, anderen Arm, nach vorne strecken, über den Schreibtisch, es klingelt, nehmen, telefonieren. Eine andere Übung am Schreibtisch. Sie sollen ja am Tag 2 Liter Wasser trinken. Also stellen Sie sich zu Hause am Schreibtisch 2 Flaschen, 0,7, 3 mal 0,7, 2 mal 1 Liter hin. Jetzt nehmen Sie beide Flaschen und jetzt können Sie wunderbar einerseits trainieren, machen Sie das mal, gehen Sie mal so ein bisschen. Jetzt einfach so mal halten. Sehen Sie, Sie trainieren jetzt die Brustmuskeln. Auf der anderen Seite stretchen Sie hinten auch Rückenmuskulatur. Ja, und können jetzt eigentlich so eine Übung machen und brauchen dazu auch nicht ins Fitnessstudio. Ja, und Sie haben noch 1 Kilo hier in der Hand, ja, und haben Ihre eigene Hantel. Eine andere Übung am Schreibtisch, weil ich gesagt habe, man muss stretchen, man muss dehnen. Die Muskulatur, die Sehnen. Nur die Muskulatur, die gedehnt ist, die Sehnen, die gedehnt sind, die kann wieder volle Kraft entwickeln. Kennen wir alles aus dem Sport. Trotzdem machen das die wenigsten. Und es ist eine ganz einfache Übung, die Sie zu Hause machen können, damit Sie nicht oder weniger sowas bekommen, nämlich den berühmten Bandscheibenvorfall. Was ist ein Bandscheibenvorfall? Der Kern der Bandscheibe drückt raus durch den Ring und drückt auf den Nerven und drückt den Nerven hier beispielsweise hinten auf den Knochen. Und wenn da kein Platz mehr ist, dann gibt es starke Schmerzen, Lähmungen, Reflexe hören auf. Und wenn das passiert, muss man eben auch in der Regel operiert werden. Aber ich hätte gesagt 3-5%. Viele Dinge gehen heute einfacher, indem man gesteuert, beispielsweise bildgesteuert, den Nerven, der aufquillt, behandelt mit Medikamenten, die den Nerven zum Abschwellen bringen oder auch Wasser aus der Bandscheibe ziehen. Oder man kann Bandscheibengewebe verdampfen, man kann Knorpelzellen entnehmen und auch Bandscheiben auch wieder regenerieren, indem der Körper als eigene Apotheke genommen wird. Man zieht die Zellen raus, vermehrt sie außerhalb und injiziert sie dann wieder. Also sowas kann man oder eben mit einem Endoskop minimalinvasiv, dass man reinguckt, verlängert in die Wirbelsäule oder eben auch ganz vorsichtig heute mikrochirurgisch solche Bandscheiben operiert, eben im Grunde durch die Haut, die ein bisschen geöffnet wird und dann eben hervorragende Neurochirurgen, Orthopäden dann auch die Bandscheibe auch ganz klein, wenn es notwendig ist, herausnehmen oder auch Prothesen auf diese Art und Weise hineinbringen. Tja, Sie können 1000-mal eine Wirbelsäule röntgen. Sie werden nie einen Bandscheibenvorfall finden, weil es die falsche Methode ist. Ein Röntgen kann keine Bandscheibe sehen. Warum? Weil die Röntgenstrahlen durch die Bandscheibe hindurchgehen. Wir sehen nur Knochen. Das heißt, wenn Sie Angst haben, Sie haben einen Bandscheibenvorfall, weil eben Schmerzen in die Beine oder Arme ausstrahlen, dann bitten Sie bitte darum, dass eine Kernspintomographie gemacht wird. Außerdem ist sie strahlungsarm bzw. strahlungslos. Denn die Kernspintomographie ist kein radioaktives Verfahren.
Von den Hautrezeptoren bis zum Gleichgewichtssinn im Innenohr arbeiten so gut wie alle Teile unseres Körpers zusammen, um diese scheinbar mühelosen, fast schon automatisch wirkenden Bewegungen zu erzeugen. Im Verlauf eines Tages bewegen wir uns meist völlig unbewusst. Aber ohne Muskeln könnten wir nicht rennen, nicht zwinkern, nicht lächeln, auch nicht sprechen. Um ein einziges Wort auszusprechen, gebrauchen wir bis zu 100 Muskeln in Gesicht, Lippen, Zunge, Kiefer und Kehle. Mit vielen dieser Muskeln ziehen wir auch ein Gesicht oder lächeln. Allein 34 Muskeln brauchen wir für einen Kuss.
Küssen soll unglaubliches Immunsystem.
Das Gehirn ist eine äußerst feine
Aktivität. Aber natürlich gehört auch Zärtlichkeit wesentlich zum Leben dazu. Einfach den Ausdruck Haut an Haut mit dem geliebten Menschen. Das Küssen, das Umarmen sind alles Muskelaktivitäten, die aber auch gleichzeitig mit einem wunderbaren inneren Gefühl zusammenhängen. Und ich glaube, wenn wir umdenken würden, auch im Hinblick unserer eigenen Sexualität und eigentlich mehr die Zärtlichkeit leben, dann würde, glaube ich, weniger Viagra in Deutschland genommen und auf der Welt. Viagra als Hilfsmittel für Menschen, die eben einen Libido-Verlust haben und dann möglicherweise die Medikamente nicht genommen haben und dann gleichzeitig aber durch diese sexuelle Stimulanz einen Herzinfarkt erleiden können. Oder wenn sie andere Medikamente nehmen, eben zusätzliche Dinge erzeugen können, sodass eigentlich aus meiner Sicht eine sexuelle Stimulanz dann auch ganz ernsthaft mit dem Arzt oder Ärztin des Vertrauens abgesprochen sein muss. Für mich ganz wesentlich, ich sage bewusst, Arzt oder Ärztin des Vertrauens, das sind Menschen, die die gleiche Sprache sprechen. Das sollte der Hausarzt sein, aber es kann nicht immer der Hausarzt sein, die unsere Gefühle verstehen, die unseren Hintergrund verstehen. Und das kann auch die Gynäkologin sein, das kann der Oberarzt oder Chefarzt einer Klinik sein. Also sich selbst den Menschen suchen, der einen begleiten kann, gerade in dieser Zeit, in der es immer mehr Medikamente gibt, immer mehr Nachrichten über irgendwelche Merkwürdigkeiten oder Nebenwirkungen von Medikamenten. Das gilt auch für die Schmerzmittel. Und für mich ist es viel wichtiger, leicht anzufangen, von leicht nach schwer, so wenig wie möglich, so viel wie gerade nötig. Und dazu gehört auch, dass wir uns selbst helfen. Eine Übung, nach vorne bitte, ist für alle Rückengeplagten die Bauchmuskeltrainingsübung. Ganz einfach, auch kein Fitnessbüro notwendig, sondern Sie sitzen nicht vorne einfach auf den Stuhl, heben das rechte Knie hoch, die rechte Hand drauf, drücken das rechte Knie gegen die rechte Hand, die linke Hand liegt auf dem Bauch. Jetzt drücken Sie mal ganz kräftig gegeneinander, merken Sie, wie die Sixpacks wachsen. Gucken Sie, wie sie wachsen. Ne, drücken Sie, Hand runter, Knie hoch. So, eine Minute, anhalten. Nein, machen Sie locker. Ist anstrengend, oder? Wir untersuchen ganz viele Manager beispielsweise oder leitende Angestellte oder Menschen, die gerne vorsorgend sich untersuchen lassen wollen. Was man immer findet, sind wunderbare Sixpacks. Die können Sie sich aber auch zulegen durch so eine Übung, aber gleichzeitig durch die Rückenmuskulatur. Aber diejenigen, die eine schwache Rückenmuskulatur haben, haben häufig keine Sixpacks. Das ist doch interessant. Und von daher her haben Sie in der Regel ein ganz einfaches Mittel, um sich selbst zu trainieren. Wenn es Schmerzen gibt, alle Kulturen haben diese Punkte gefunden. Ja, im Gesäß, an den Schultern. Bestimmte Punkte, die immer wieder schmerzen. Und da ist massiert worden. Da sind heiße Steine draufgelegt worden von den Indianern. Da haben die Chinesen, Japaner massiert oder Akupunkturpunkte gefunden und hineingestochen. Sie können sich ganz schön selbst helfen, indem Sie diese Punkte selbst massieren. Jeder sollte einen Tennisball in der Tasche haben, so einen, der nicht ganz so hart ist, vielleicht so einen abgekauten vom Hund. Und dann sich selbst massieren oder auch im Büro oder an anderen Stellen zu zweit. Macht mehr Spaß, wenn man den anderen auf diese Art und Weise behandelt. Und wenn es Verspannungen im Schulterbereich gibt, gibt es noch ein wunderbares Hilfsmittel zu Hause, wie im Büro. Einfach unter den Tisch hängen und einfach aushängen. Ja, und dann können Sie natürlich auch Krafttraining machen am Tisch, sollte nur jemand auf der anderen Seite sitzen. So viel erstmal Hilfe zur Selbsthilfe, nachher geht's weiter.
Ich schreibe gleich in Ihnen etwas nach Pause, aber hier wird Geschichte gemacht und keine Pause. Ich würde jetzt zu Ihnen kommen, wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie sie mir erst einmal und ich gebe sie dann weiter, aber Marion ist oben auf der Bühne und hat schon ein paar von Ihren Fragen, die Sie vorhin aufgeschrieben haben, dabei und legt erstmal los.
Genau, die Frage kommt von Renate K. Ich habe Gleitwirbel. Gibt es Übungen zur Schmerzverringerung? Schon beim Kartoffelschälen tut mir der Rücken weh.
Ein ganz einfaches Hausmittel gilt für alle Rückenpatienten und ich verstehe nicht, dass die Küchenindustrie das noch nicht längst gemacht hat, die Arbeitsfläche höher machen. Lassen Sie sich vom Schreiner eine Platte bauen, die jetzt Ihnen auf Ihre Größe angepasst ist im Haushalt und dann können Sie nicht im Vorgebeugten kochen, sondern wirklich im Stehen. Wenn das nicht ausreicht, aber das wird einem Menschen mit Gleitwirbeln helfen, dann ist die nächste Phase zur Massage zu gehen, zum Akupunktur, zu jemandem, der jetzt mit Lokalanästhetikum behandelt oder wenn gar nichts mehr geht, dann muss man auch die Wirbel, die sich so auseinandergeschoben haben, dann auch mal stabilisieren mit einer Operation.
Dann gibt es noch eine Frage von Frau Bültmann. Welche Ursachen haben Krämpfe in den Wadenmuskeln? Magnesiummangel ist nicht vorhanden und wie kann man sie beheben?
Ja, das geht wieder hin in das Problem des Sakrileggelenks. Nein, gewöhnt sich das nicht an. Das Iliosakralgelenk, das kreuzt Darmbeingelenk ist. Das kann ganz häufig Wadenschmerzen machen oder auch Krämpfe. Oder ist es ein Bandscheiben, ein unentdeckter kleiner Bandscheibenvorfall, der irgendwo auf den Nerven drückt und da unten immer, ja, vor allen Dingen nachts, einen ärgert.
Eine ganz andere Frage von Karin B. hat überhaupt nichts mit dem Herzen zu tun oder vielleicht im weitesten Sinne. Woran liegt es eigentlich, dass wir in den Wintermonaten öfter erkältet sind? Und was tun Sie selber, um immun zu werden?
Also viel an der frischen Luft sein. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Also Sauerstoff mögen viele der Keime nicht. Sicherlich, und deswegen ist es immer so schwierig, im Winter ausreichend Vitamine, Vitamin C und andere Antioxidantien zu sich bekommen. Aber es gibt ja beispielsweise, wir haben das früher gehabt, im Keller hatten wir immer unsere Äpfel, die da geschrumpelt lagen, aber wunderbar geschmeckt haben, was heute gar nicht mehr so en vogue ist. Oder auch natürlich eine, wenn es geht, die regionalen, auch einkonservierten, vor allen Dingen tiefgefrorenen Gewürze, Gemüse oder Obst nehmen, die eben vitaminreich sind und in der Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Bewegen, auch im Winter immer wieder bewegen, weil das aktiviert das Immunsystem und es gibt natürlich dann eben auch noch andere Möglichkeiten. Also und da sollten auch da Sie wirklich den Arzt des Vertrauens haben, wann impfe ich und wann impfe ich nicht. Ich will jetzt keine Abhandlung hier über das Impfen halten, aber die Pocken, die Kinderlähmung, viele Krankheiten sind dadurch in der Welt ausgelöscht worden, dass wir geimpft worden sind. Also man sollte wirklich einen Arzt haben, mit dem man das ernsthaft diskutieren kann, denn mit Impfungen kann man eben auch sein Immunsystem beeinflussen und vor allen Dingen braucht man dann, vor allen Dingen wenn man gefährdet ist, so wie ich, mit so einer Herzmuskelentzündung, dann auch nicht mehr so viel Angst haben, dass möglicherweise wieder was passiert.
Hier kommt nochmal eine wichtige Frage zu unseren sportlichen Aktivitäten.
Ja, Sie haben vorhin häufig über Dehnungsübungen gesprochen und muss der Muskel nicht vorher erwärmt sein, damit man dann ihn entsprechend dehnen kann?
Ja, natürlich. Es geht mir jetzt danach. Ne? Also immer dehnen nach dem Sport, ganz wichtig. Vorm Sport, da streiten sich die Geister, ob man da, ne, sich erwärmen soll oder nicht. Ich mache es. Ich dehne auch vorm Sport. Das muss man auch ein Stück weit bei sich selbst spüren. Aber Sie haben völlig recht, der Muskel muss erwärmt werden. Und erwärmt sein und man muss dann auch vorsichtig dehnen, um nicht möglicherweise einen Faserriss zu erzeugen oder auch eine Sehnenreizung
deswegen
zu schaffen.
Deswegen machen Sie das so gerne immer unter der Dusche, wie wir gehört haben.
Ja, Dusche ist einfach wunderbar, so für als schmerztherapeutisches Element, aber auch als Wohlfühlbrunnen.
Dann komme ich hier ganz schnell durch.
Ich wollte mal fragen, ob Sie auch einen Tipp haben gegen den inneren Schweinehund. Eigentlich weiß man ja, was man alles machen soll. Man geht zur Reha, man macht das da regelmäßig, kommt nach Hause, macht das vielleicht noch 2-3 Wochen weiter, aber irgendwann geht es dann wieder doch nur in den Alltag. Gibt es da noch was, außer dass der Körper einem das sagt, dass Sie noch einen Tipp haben, den wir nicht wissen?
Eigentlich, ich meine, sind keine Neuigkeiten, die ich hier von mir geben. So die eine oder andere Übung sicherlich, aber das Grundprinzip kennen wir eigentlich seit vielen tausend Jahren. Das uns überliefert ist in der indischen Medizin, es ist uns überliefert auch aus der chinesischen Medizin, auch der europäischen Medizin. Es ist einfach die Bewegung, die Ernährung und die Lebenshaltung, also das, was Spaß macht im Leben, das eben auch zu tun. Und wir wissen eigentlich alle, dass Sport Spaß macht und dass Sport oder Bewegung auch den Kopf frei macht. Wissen wir alle. Und um uns wieder dahin zu bringen, glaube ich, das Geheimmittel, es zu zweit, zu dritt oder zu viert zu machen. Also sich einen Terminplan zu stellen und mit anderen zusammen sportlicher sich zu verabreden, um Sport zu machen. Das geht in der Jugend genauso wie im Alter. Ich glaube, das ist eins der ganz, ganz wichtigen Möglichkeiten und diejenigen, die im Büro sind, sich den Sport auch eintragen in die, ja, in den Stundenplan. Wirklich ganz bewusst den Stundenplan oder ich mache es einfach gerne morgens, weil ich das so immer geübt habe und durch die Übung bleibt es einfach. Sonst könnte ich auch meine Hand da hinten sicherlich nicht so runterbringen oder auch noch fast in den Spagat kommen. Also will ich jetzt nicht vormachen, aber.
Schade eigentlich. Ich schaue noch einmal in die Runde. Noch irgendjemand, der die Hand hebt und eine Frage hat?
Was könnte man tun, wenn man nachts wach wird und der große Zeh steht mal hoch?
Ja, das ist der berühmte Krampf. Nicht? Das ist der berühmte Krampf, der entsteht. Der kann eben von der Wirbelsäule entstehen. Der kann aber auch durch Magnesiummangel sich da in den Weg stellen. Magnesiummangel sollte man darauf achten, wenn man es macht, mit dem Arzt abgesprochen, dass man dann konsequent mal einen Monat so 600 Milligramm Magnesium am Tag nimmt. Aber bitte nicht das ganze Leben. Das wissen viele nicht. Nicht das ganze Leben irgendwelche Mineralien schlucken, weil die so schön in der Apotheke angeboten werden, sondern wirklich mit dem Arzt besprechen, weil die machen alle, wenn man überdosiert, auch Nebenwirkungen. Das heißt, mit Magnesium beginnen, dann gucken, wenn das nicht reicht, die Wirbelsäule untersuchen, das am besten von einem Manualtherapeuten, also jemand, der mit den Händen guckt, Chirotherapeuten, Manualtherapeuten, vor allen Dingen die Osteopathen, diese wunderbare Disziplin, die hier immer mehr Physiotherapeuten hineingehen, aber auch Ärzte und Heilpraktiker. Wenn das nicht ausreicht, dann gibt es noch andere Mittel, so Chinin, Abkömmlinge, die man nehmen kann, die dann der Arzt verschreiben würde. Und dann kennen Sie ja das, ne? Dagegen ziehen. So, wenn man beim Schwimmen.
Wie kriegt man es denn nachts dann weg?
Ja, das Ziehen oder Aufstehen und dann wirklich versuchen, dann eine Gegenbewegung zu machen und keine Angst. Aber wenn es immer passiert, muss und sollte eigentlich der Elektrolythaushalt untersucht werden. Übrigens habe ich was gelernt, was vielleicht für Sie noch wichtig ist. Und das hat jetzt gar nichts mit der Wirbelsäule zu tun. Es gibt ja viele Menschen, die haben einen Hallux Valgus. Lassen Sie sich beim Hallux Valgus immer von einem Orthopäden oder suchen Sie sich Therapeuten, Osteopathen an, die auf der anderen Seite auch gucken. Ganz häufig, könnte auch hier ein Phänomen sein, wird es von der anderen Seite aktiviert. Das ist interessant, weil auf der anderen Seite eine Schwäche beispielsweise ist. Also muss man, die Chinesen machen das seit Jahrtausenden nicht, dass sie immer gucken, was ist, das passiert eigentlich auf der Gegenseite. Oder wenn man ein Schulterproblem hat, hier im Pinchman-Syndrom, ja, das kann ganz häufig die Enge sein, dass der Muskel hier oben nicht am Knochen vorbeikommt. Kann aber auch sein, dass es eigentlich eine Blockade ist, oben in der Halswirbelsäule, wo die kleinen Gelenke behandelt werden müssen. Dann sollte man immer mal den Kopf auf die Gegenseite nehmen und gucken, ob es nicht besser wird. Kann aber auch auf der anderen Seite liegen. Also deswegen ist es für mich so wichtig einfach, und deswegen mache ich auch solche Veranstaltungen, dass wir in der Bevölkerung eigentlich mehr wissen. Unsere Großeltern wussten mehr über den Körper und über die Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn wir das wieder ein Stück weit kultivieren würden, wenn wir den Gesundheitsunterricht, für den ich auch mit meiner Stiftung kämpfe, den Gesundheitsunterricht wieder in die Schulen einführen würden, dann würden zumindest unsere Kinder schlauer sein und in Zukunft nicht so häufig erstmal zum Arzt gehen, sondern mit eigenen Hilfsmitteln arbeiten, sich selbst den Blutdruck messen, selbst den Urin mal untersuchen, ob da Zucker drin ist. Wir haben eine Zunahme von Zuckerkrankheit eben bei Kindern, auch bei Erwachsenen, vor allen Dingen des sogenannten Alterszuckers. Ich komme gleich nochmal drauf. Ja, solche Dinge würden wir anders angehen können, wenn Kinder schlauer würden mit dem Gesundheitsunterricht in den Schulen und gleichzeitig, wenn es auch in den Schulen noch einen Schularzt geben würde.
Erst einmal vielen Dank für diese kleine private Audienz, diese kleine Sprechstunde zwischendurch und ein herzliches Dankeschön, vielleicht nochmal einen kleinen Applaus, damit er nochmal Luft holen kann für den zweiten Teil.
Wenden wir uns ein bisschen mehr dem Herzen zu. Ich hatte gerade gesagt, der Diabetes nimmt zu in unserer Gesellschaft. Was ist Diabetes? Das ist die Zuckerkrankheit. Das heißt, wir essen auch viel Zucker, ja. Aber das Problem ist, dass der Zucker, der ins Blut gelangt, im Grunde nicht in die Zellen hineinkommt, wo er gebraucht wird, damit die Zellen wachsen können oder Stoffwechsel entstehen, damit sie entgiften können, damit wir denken können, damit wir lachen können, damit wir fühlen können. Es gibt zwei Typen von Zuckerkrankheit. Der eine Typ hat was damit zu tun, dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin bildet. Das ist der Typ 1. Das heißt, man muss Insulin spritzen. Davon gibt es einen kleinen Prozentsatz in Deutschland, aber auch zunehmend. Das heißt, man muss jeden Tag, weil die Bauchspeicheldrüse es nicht herstellt, Insulin spritzen, damit die Zellen sich öffnen, damit der Zucker, der gegessen wird, und Zucker ist ja nicht nur im weißen Zucker oder im braunen Zucker, sondern Zucker ist auch ein Weißbrot, ein Vollkornbrot. Zucker finden Sie auch in vielen Obstsorten und auch Gemüse. Das sind alles Zuckerarten, die mehr oder weniger schnell verstoffwechselt werden und die der Körper braucht, um arbeiten zu können. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mehr Gewicht hat und sich weniger bewegt, dann hat man folgendes Problem oder kann folgendes Problem kommen. Es bilden sich mehr Zellen. Die Zellen brauchen mehr Zucker, aber Insulin wird nicht genügend produziert, weil es in der Produktion bleibt, zum Beispiel. Oder die Zellen werden durch Infektionen oder durch Krankheiten refraktär, gilt vor allen Dingen bei dem Diabetes Typ 1. Aber die Zellen werden refraktär, heißt, sie nehmen, irgendwie ist ungenügend Insulin da, obwohl von der Gesamtmasse vielleicht genügend da sein könnte. Aber die Zellen können den Zucker nicht aufnehmen. Und dann kommt es eben zu Heißhunger oder zu ganz hohen Zuckerwerten im Blut, sodass man auch ohnmächtig werden kann oder auch sterben kann. Kinder haben heute immer mehr diesen Zuckertyp 2, der früher Altersdiabetes genannt wurde. Der wird nicht mit Insulin geheilt, sondern mit Medikamenten behandelt. Ich hatte geheilt gesagt, das ist ja eine scheinbare Heilung. Ja, ich führe dem Körper ja nur was zu, was er nicht produziert. Also es ist keine wirkliche Heilung. Aber wir wissen heute, dass man bis zu 80% aller Medikamente einsparen könnte in der Behandlung des Zuckertyps 2, des Diabetes Typs 2. Wenn wir zwei Dinge tun würden, wenn wir uns wesentlich mehr bewegen würden und wenn wir die Nahrung so einnehmen würden, wie der Arzt uns das jetzt empfohlen hat. Ja, der gesagt hat, du kannst so und so viel Vollkornbrot essen, so und so viel Obst, so und so viel Kakao trinken oder Dinge, dass ich also so einen Plan einhalte. Das heißt, wir könnten einen Großteil von Ausgaben im Gesundheitswesen drastisch reduzieren, wie übrigens eben auch in der Wirbelsäulenbehandlung, wenn wir nicht so viel operieren würden. Wir sagen heute, 50% der Operationen sind überflüssig in der Wirbelsäulenchirurgie und vieles kann man eben viel kleiner und feiner behandeln und vor allen Dingen im Netzwerk mit den verschiedenen Disziplinen, zu denen dann auch die Physiotherapeuten, aber auch wie im Falle jetzt auch des Diabetes, die Ernährungstherapeuten zum Beispiel gehören. So, und zu viel Zucker heißt auch, dass die Gefäße gereizt werden und die Gefäße so gereizt werden, dass Gefäße verkalken können. Erst lagern sich Fette drauf, auf die Fette lagern sich Kalk und das führt dann immer mehr auch zu einer Einengung in den Herzkranzgefäßen oder auch in den Gefäßen, die eben zum Hals oder in die Beine führen. Hier ein kleiner Bericht dazu, wie das Herz so funktioniert.
Jede unserer Zellen braucht Sauerstoff, um funktionieren zu können und das rund um die Uhr. 5 Liter Blut rauschen ständig durch ungefähr 100.000 Kilometer Arterien, Venen und Kapillaren. Das kleine, nur 250 Gramm schwere Herz hat die Herkulesaufgabe, das ganze System in Gang zu halten. Mit jedem Herzschlag gelangt frisches, sauerstoffhaltiges Blut aus der Lunge zum Herzen. Wenn man die Energie aller Herzschläge eines Tages speichern würde, könnte man damit ein Auto 10 Meter hochheben. Das Herz ist eine Muskelpumpe. Selbst außerhalb des Körpers funktioniert es ganz selbstständig. Das Geniale daran sind Millionen von Herzmuskelzellen, die alle zugleich arbeiten. Sie müssen aber nicht unbedingt im Herzen selbst entstanden sein. Damit das Blut überall in den Körper gelangen kann, ist mehr nötig als eine kräftige Pumpe. Gute Leitungen sind ebenso wichtig. Wenn das Blut unser Herz verlassen hat, leitet es den Sauerstoff durch immer dünnere Arterien in ein Netz aus noch dünneren Kapillaren. Und die sind so fein, dass selbst die 100-Millimeter kleinen roten Blutkörperchen hier nur noch im Gänsemarsch durchkommen. 10 Milliarden Kapillaren sorgen in unserem Körper dafür, dass Organe und Gewebe permanent mit Sauerstoff versorgt werden. CO2 und Giftstoffe müssen ausgeschieden werden. Die Venen dienen dafür als Kanalisation. Sie leiten das Blut zurück zum Herzen und von dort zur Reinigung in die Lunge. Das Blut legt dabei insgesamt Wege zurück, die einer doppelten Reise um die Welt entsprechen. Oft dauert ein Kreislauf durch den Körper nicht länger als eine Minute.
Wir sind auf die Welt gekommen und dürfen leben. Und es ist immer zu kurz, ob ich unter 10 oder, wie Juppi hieß das, über 100 Jahre alt werde. Es ist immer zu kurz, aber wir haben es geschenkt bekommen. Wir sind möglicherweise die einzigen Lebewesen in der Welt, die sich auseinandersetzen können, die die Denkfähigkeit entwickelt haben und gleichzeitig mit dem Herzen fühlen können. Das Herz als Symbol natürlich für den ganzen Körper, aber die Metapher finde ich so schön und so haben das eben auch viele Kulturen auch begriffen. Das Herzsymbol berührt uns alle. Das Herzsymbol mit oben der Mulde als Schoß, unten in dem Auslaufen eigentlich als vielleicht als Symbol für die Sexualität des Mannes, rot, unser Herz berührend und wenn man es zusammenklappt, gleichartig. Mann und Frau gleichwertig, gleichartig, gleichfühlend, gleichlebend und dankbar sein zu dürfen, leben zu können. Das Epos von Gilgamesch, eines der ältesten überlieferten Werke, hat eins formuliert, und zwar im Übergang von der Barbarei zur Zivilisation, als der König Uruk, der Halbgott Uruk, auf dem Weg war zur Unsterblichkeit, rausfinden wollte, wie er eben aus dem Halbgott-Dasein in eine göttliche Dimension sich wandeln könnte. Er hat herausgefunden, dass es die Unsterblichkeit gibt, aber nicht die, die wir glauben, erreichen zu können, auch wenn mich das schon interessieren würde, aber jeden von uns. Aber dann würde möglicherweise keine Evolution stattfinden. Dann würden Kinder nicht nachwachsen, dann würden nicht neue Ideen in die Welt geboren, dann würden nicht neue Entwicklungen entstehen und neue Möglichkeiten. Aber König Uruk hat von seinem Sklaven Enignu, als der starb, gelernt, dass eins ganz wesentlich ist, um die Sterblichkeit zu erlangen und das auch in dem Symbol, in dem roten Symbol des Herzens zu finden vielleicht. Das ist die Liebe. Die Liebe zu den Menschen, die Liebe zur Natur, die Liebe zwischen zwei Partnern, zu den Kindern, zu den Großeltern, zu den Freunden, zur Welt, zur Schöpfung und zu sich selbst. Das finde ich so toll. Das finde ich so toll. Und das müssten wir eigentlich kultivieren. Wir müssen es kultivieren, indem wir uns dessen auch immer wieder tagtäglich bewusst werden und Gläubige oder Nichtgläubige danken, dass wir leben dürfen. Und wenn ich diesen Dank ausspreche für mich selbst, der ich an einen Schöpfer glaube, aber genügend häufig auch denke, wenn da Fukushima passiert und die ganzen Gräueltäten, Taten in der Welt, dass es ihn vielleicht doch nicht gibt und ich jeden verstehen kann, der auch Atheist ist, aber in Respekt verstehe und gleichzeitig einen Respekt erwarte, dass auch ich respektiert werde, in meinem schwankenden, aber doch sehr klar fühlenden Herzen, dass wir dann auch die Welt in Zukunft, und da bin ich ganz optimistisch, die Welt in der Zukunft verändern werden. Und wenn wir dann noch eins tun, dass wir uns spüren, und jetzt komme ich auf die Medizin zu sprechen, uns spüren heißt auch, dass die Medizin versteht, dass ein Mensch fühlt, dass das Fühlen, dass der Schmerz einen in eine psychische, desaströse Situation bringen kann, wenn der Wirbelsäulenschmerz nicht behandelt wird. Wenn die Hüfte als Fahrgestell mit der Arthrose des Fahrgestells nicht behandelt wird und man auf einmal elende Schmerzen hat und psychisch krank wird, dann hat man ein Defekt des Fahrgestells, ist aber nicht wirklich krank, sondern krank wird man dann, wenn man den Menschen nicht in seiner Essenz, in seinem Fühlen, in seinem Denken, in seinem liebenden Element begreift und seine Seele fühlt. Das ist für mich die Zukunft der Medizin und dafür müssen wir dafür kämpfen, dass eben das Gespräch ganz anders zwischen Arzt und Patient bewertet wird, sowohl bewertet wird, dass man es ernst nimmt, als dass man auch den Arzt anders bezahlt. Ein Hausarzt kann nicht für 16 Euro einen Hausbesuch machen. Das geht nicht, dafür würde kein Klempner nach Hause kommen. Und für einen Orthopäden, der 30 Euro im Quartal kriegt, egal ob man einmal hingeht oder 10-mal oder 20-mal, ist irgendwie nicht okay im System. Deswegen mein Plädoyer, jeder Patient kriegt eine Quittung, jeder weiß, was getan wird und kann dann mitreden und sich für sich selbst auch einsetzen und würde auch politisch ganz anders handeln. Das ist für mich ein ganz zentrales Element. Und wenn man dann gleichzeitig noch ein Stück weit sich Gedanken macht zu dem, wie man sich bewegt, wie man sich ernährt, bon mot, stark durch Magerquark. Ich will nicht, dass man alle Magerquark essen. Das war Quark. Das war absolut Quark. Sondern ich möchte einfach, dass man darüber stolpert und sagt, kümmere dich ein bisschen um dich. Tu was für dich selbst. Mach deine Übung und dann kümmere dich auch um deine Ernährung. Die Übung zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Einmal aufstehen. Das ist die berühmte Übung morgens beim Zähneputzen. Übrigens habe ich die Ultraschallbürste entdeckt und mein Zahnarzt sagt, brauchte ich nicht mehr so viel Parodontose-Behandlung, sondern sollte da mal mit versuchen. Ich finde sie nicht schlecht. Parodontose, bei mir war das so, kann Herzrhythmusstörungen auslösen. Und als mir mein Zahn weggenommen wurde, nachdem ich nochmal nach der Herzmuskelentzündung Herzstolpern hatte, seit dieser Zeit habe ich kein Herzstolpern mehr. Also immer dran denken, auch der Mund, auch die Entzündung im Körper können Herz oder Wirbelsäule belasten. Und jetzt eine Übung, die Sie morgens beim Zähneputzen machen. Sie kennen sie von mir. Einfach auf ein Bein stellen, so wie ich das schon die ganze Zeit hier mache. Und jetzt einfach Knie beugen. Fühlen Sie mal unten, nicht alle, die das nicht können, lassen bitte. Fühlen Sie, wie unten die Muskulatur tobt. Sie können so springen. Können Sie auch mal machen. Machen Sie mal. Vorsicht. Oder Sie können auch dehnen. Nee, machen Sie es nicht. Ja. Und dabei, jetzt gehen wir aufs andere Bein. Ich wollte nur zeigen, was man alles beim Zähneputzen machen kann. Putzen Sie jetzt die Zähne und machen auch die Kniebeugen. So. Können auch hüpfen, wenn Sie nicht stehen bleiben können. Ja, und können aufs andere Bein hüpfen. 3 Minuten sollen Sie Zähne putzen. Also morgen früh bitte. Nehmen Sie wieder Platz. Ja, und lassen Sie mich als letztes noch mal ganz kurz über das Essen reden, stark durch Magerquark. Sie werden es nicht mehr vergessen. Heißt, erstmal so essen, wie es schmeckt. Ja? Essen muss schmecken. Wir wissen seit Jahrtausenden, dass mediterrane Kost heißt, viel Obst, regionales Obst, Gemüse, 5-mal am Tag gegessen, sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Weniger tierisches Fett, mehr ungesättigte Fettsäuren. Am Anfang hatte ich gesagt Walnuss. Mein Bauer kam letztens vorbei, sagte, wissen Sie, Herr Grönemeyer, ich wohne auf dem Land. Wie Sie 100 Jahre alt werden, habe ich gesagt, das möchte ich gerne, aber bei klarem Verstand und nicht gebrechlich. Ja, sagt er, einen Apfel essen. Du kannst den Arzt vergessen, also einen Apfel essen und 3 Walnüsse jeden Tag. Binden die schädlichen Cholesterine. Wir wissen heute, 7 Walnüsse senken auch den Blutdruck. Wir wissen heute, dass Walnussöl, Olivenöl, Leinöl die schädlichen Fette binden kann, damit die sich nicht auf die Gefäße setzen, auf die vorentzündeten Gefäße vielleicht und dort dann auch die Verkalkung erzeugen, die das Gefäß verengt, sodass es dann zum Herzinfarkt kommt, eben einer Durchblutungsstörung des Herzens, weil das Gefäß zugeht, hinten der Muskel nicht mehr durchblutet wird und das Herz dann nicht mehr mit Kraft das Blut aus dem Herzen in den Körper pumpen kann. Also ein Apfel essen. Walnüsse steht eben für Nüsse, die gerade in der jetzigen Jahreszeit im Winter wunderbar sind. Machen Sie es. Essen Sie jetzt mehr Nüsse, heimische Nüsse. Haben Sie keine Angst davor. Der Körper schaltet das, was er nicht braucht, auch wieder aus. Essen Sie, wenn Sie schwer gegessen haben. Also ich bin jetzt kein Gesundheitsapostel. Ja, ich mag auch mal einen Hamburger und Döner oder so. Aber wenn Sie das essen, auch die Kinder müssen es wissen, dann danach in Bewegung bleiben. Dann, und wenn Sie das so machen, jetzt auch über Weihnachten, Obst essen. Obst essen, vor allem Vitamin C-reiches, dann wird auf einmal es leichter im Bauch, weil der Stoffwechsel aktiviert wird. Und dazu kriegt man auch noch die Vitamine. Aber deswegen ist auch die Gänsekeule nicht jetzt, vor der ich warnen würde, sondern ich würde vor zu vielen Gänsekeulen, vor zu vielen Burgern, vor zu vielen Currywürsten warnen. Und immer wissen, was man isst. Ich glaube, das ist so wichtig. Und mit Spaß essen. Ich glaube, das ist so wesentlich. Mit Spaß essen, mit Freude essen und viel Wasser trinken. denken und in Bewegung bleiben. Das ist eigentlich das, was uns die mediterrane Kost mitgibt. Und die gilt für die ganze Welt und je nachdem, wo man dann isst. Und isst beides, wo man sich aufhält und wo man isst, dann eben entsprechend das Heimische dort zu sich führen. Das Singen und Tanzen nicht vergessen. Lebensfreude, Lebenskraft, Lebensmut. Das tun, was einen selbst das Herz erfreut. Und für mich gehört da das Singen, wir haben am Anfang darüber geredet, dazu auch das Tanzen. Leider finden die Frauen häufig keine Männer zum Tanzen. Männer Deutschlands geht mehr tanzen, würde auch viele Probleme des Herzens und der Wirbelsäule lösen. Das ist auch meine Empfehlung bei vielen Wirbelsäulenpatienten. Und sprechen Sie mit dem Arzt, ob Sie sich mit Herzerkrankungen auch bewegen dürfen, denn die meisten dürfen das. Es muss nur eben vom Arzt kontrolliert werden. Aber tanzen, tanzen. Der Körper gelangt in Schwingungen, er wird fröhlich, Glückshormone werden ausgeschüttet. Wenn man dabei noch singt, umso besser. Ich singe da immer mit, meine Partnerin findet das manchmal nicht ganz so witzig, aber ich drehe mich dann um, weil ich tanze für mein Leben gerne und empfehle das auch als konsequentes Potenzial mit den Kindern zu tanzen, in Betrieben zu tanzen, das wirklich systematisch auch zu planen und auch zu singen. Jedes Kind ein Instrument, ja, aber zuallererst die eigene Stimme. Wir werden alle mit dem absoluten Gehör geboren, so scheint es, vermutlich, damit wir unsere Mutter unter Milliarden von anderen Frauen wiedererkennen und das sollten wir auch nicht versiegen lassen. Und wir sind eigentlich eine Nation des Singens und wenn man singt und man kann sich selbst eine Freude machen und muss nicht richtig singen, dann merkt man, wie das Herz auf einmal sich beruhigt, wie die Muskulatur abschwillt, wenn man unter der heißen Dusche steht und O Sole Mio singt und der Kopf gerät in Bewegung. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne, turne bis zur Urne und denken Sie daran, was Erich Kästner uns empfiehlt in seinem Tagebuch eines Herzkranken. Ich sage vorweg, für mich die wichtigsten Elemente im Gesundheitswesen, Einführung der Kostentransparenz, das Gespräch mit dem Patienten muss richtig gut bewertet werden, die Geräteuntersuchungen zurückgefahren werden, Gerätebesitzer sollten sich zusammentun und nicht immer wieder neues Gerät kaufen. Man sollte den Gesundheitsunterricht in den Schulen einführen, man sollte in den Betrieben aber eben auch gerade in den Schulen eine Stunde Sport am Tag anbieten und vor allen Dingen immer wieder Feste feiern zum Tanzen. Der erste Doktor sagte, Ihr Herz ist nach links erweitert. Der zweite Doktor klagte, Ihr Herz ist nach rechts verbreitert. Der dritte machte einen ernstes Gesicht und sprach, Herzerweiterung haben Sie nicht. Naja. Der vierte Doktor klagte, die Herzklappen sind auf den Hund. Der fünfte Doktor sagte, die Klappen sind völlig gesund. Der sechste machte die Augen groß und sprach, Sie leiden an Herzspitzenstoß. Naja. Der siebte Doktor klagte, die Herzkonfiguration ist mitral, die Papst Mitra. Der achte Doktor sagte, Ihr Röntgenbild ist durchaus normal. Der neunte Doktor staunte und sprach, Ihr Herz geht 3/4 Stunde nach. Naja, was nun der zehnte Doktor spricht, das kann ich leider nicht sagen, denn bei dem zehnten, da war ich noch nicht. Ich werde ihn nächstens fragen. 9 Diagnosen sind vielleicht schlecht, aber die 10., die hat sicher recht. Vielen Dank.
Der erste interaktive Abend hier bei Radio Berlin 88.8. Vielen Dank, Professor Dietrich Grönemeyer. Und ich darf auch noch mal Marion Hahnel auf die Bühne bitten, weil die kriegt jetzt nämlich den Blumenstrauß. Der ist nicht für Sie. Für Sie habe ich was anderes mitgebracht als kleines Dankeschön. Seitdem ich mal für den Karnevalswagen vom Radio Berlin 88.8 den Herbert Grönemeyer gezeichnet habe, unter anderem einige andere Popstars, und die sind dann immer auf diesem Wagen mit rumgefahren, ist es irgendwie rum und ich werde jetzt immer öfter gefragt, ob ich nicht mal so Karikaturen machen könnte. Davon hat auch der Professor was gesehen und ich denke, dass wir ihm damit eine kleine Freude machen können, wenn er eine eigene Karikatur bekommt.
Ganz, ganz, ganz toll. Erstmal ganz herzlichen Dank, ganz lieben Dank. Was Sie nicht sehen können, und das freut mich besonders, hier steht Made in Germany. M-E-D. Nicht Mad, M-A-D. Bisschen Ballerballer, was man manchmal glauben könnte, sondern Made in Germany. Und ich bemühe mich seit über 10 Jahren, dass wir das Gesundheitswesen und die Medizin als Kulturgut begreifen und nicht als Kostenfaktor. Weil es geht darum, die Gesellschaften weiterzuentwickeln. Und dazu brauchen wir Wohlbefinden an Körper, Seele und Geist, damit unsere Zukunftsgesellschaft anders wird. Und deswegen ist Medizin so wichtig. Und auch die medizinischen Bereiche drumherum, das ist die Ernährung, Sport, Computertechnologie, Medizintechnologie, Bauen, Landwirtschaft, Ernährung, Restaurants, das ist alles eine Branche, die wir entwickeln könnten und in der wir wunderbare neue Berufsgruppen entwickeln könnten, die dann eben auch zur Prosperität des Gesundheitslandes Deutschland, Made in Germany, beitragen werden. Das ist meine Vision, dafür kämpfe ich. Vielen Dank, dass Sie das hier verewigt haben.
Vielen Dank.